Stellen wir uns vor, wir müssten 4 Wochen auf Brombeeren verzichten. Geht, oder? 4 Wochen auf Mandeln. Schafft man. 4 Wochen auf Salami. Nicht wirklich problematisch. Und jetzt 4 Wochen auf Zucker. Oh je.
Menschen werden depressiv oder sogar ängstlich, bekommen Schlafstörungen, als wären sie auf Kokainentzug.
Wir lieben unsere Schokolade, unsere Gummibärchen, unser Eis. Und wenn wir ehrlich sind, es gibt Momente, ziemlich viele Momente, da ist es uns egal, wie ungesund Zucker ist.
Der ist mitverantwortlich für Karies, für Diabetes, Fettleber, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht.
Ist es dann aber nicht doch irgendwie dumm, so viel davon zu essen?
Also was inzwischen unbestritten ist, ist, dass Zucker eine massive Wirkung auf unser Gehirn hat.
Tatsächlich gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass Zucker unsere Gehirnfunktionen stark beeinflusst. Klingt nach einer steilen These, aber macht Zucker etwa dumm? Eigentlich ist es merkwürdig, dass Zucker so schlecht sein soll. Denn es gibt evolutionsbiologische Gründe, warum wir alles, was süß ist, so mögen und sofort essen wollen. Erstens bedeutet süß, von wenigen Ausnahmen wie der Tollkirsche mal abgesehen, in der Regel ungefährlich. Und zweitens verspricht diese Süße sehr schnell verfügbare Energie. Nicht verwunderlich, dass auch die, die zu negativen Folgen von Zucker forschen, ihm in gewisser Weise ausgeliefert sind, wie die Neurologin Shamili Edwin Tanaraja vom Frankfurter Universitätsklinikum.
Für mich ist Tiramisu absolut unwiderstehlich. Es ist, glaube ich, die perfekte Kombination zwischen Zucker, Fett, Alkohol und Schokolade. Und es hat einfach eine wunderbare Konsistenz, deswegen kann ich mich da reinlegen.
Auch die Münchner Ernährungswissenschaftlerin Marina Lommel kommt bei bestimmten süßen Sünden ins Schwärmen.
Das ist frischer Blätterteig, also so Croissants, Pain au Chocolat, solche Sachen.
Und auch der US-amerikanische Neurologe Dale Bredesen vom Buck Institute für Altersforschung muss mit seiner Willenskraft gegen einen amerikanischen Süßwahn-Klassiker kämpfen.
Ich hatte jahrelang immer Probleme, Donuts zu widerstehen. Sie sind köstlich, aber natürlich furchtbar schädlich.
Wie kann es sein, dass wir offenbar darauf programmiert sind, immer zu heiß auf Zucker zu sein, obwohl der so schädlich ist? Zuckerrohr ist die am meisten angebaute Pflanze weltweit. Fast 2 Milliarden Tonnen werden pro Jahr geerntet. Dazu kommt noch die europäische Zuckerrübe. Bis daraus unser Kristallzucker wird, müssen die Pflanzen allerdings in komplexen Industrieanlagen mit Hilfe vieler Chemikalien verarbeitet werden.
Also Zucker ist halt unfassbar weit entfernt von irgendwas Natürlichem. In einer echten Pflanze, die süß schmeckt, sind noch andere Sachen drin, außer nur Zuckermoleküle. Da ist ja drin Ballaststoffe, da sind kleine Mineralien drin, da sind verschiedenste Naturstoffe drin, die das Ganze zu dem machen, was es ist in dieser Pflanze. Aber all das kommt weg und übrig bleibt halt nur noch das Zuckermolekül.
Das Zuckermolekül ist kein komplexes Gebilde. Es besteht nur aus 2 Teilen. Einem Glukosemolekül, das ist Traubenzucker, und einem Fructosemolekül, das ist Fruchtzucker. Beide sind an einer Stelle verbunden, als würden sie Händchen halten. Glukose plus Fructose, fertig ist die Saccharose, also der gewöhnliche Haushaltszucker. Mehr ist es nicht. Was daran soll nun so schädlich sein? Die Fructose im Zuckermolekül ist ein Grund, warum er schädlich ist. Sie teilt ein paar Eigenschaften mit einem Stoff, von dem wir ebenfalls wissen, dass er in unserem Körper einiges anrichten kann und ihn trotzdem konsumieren. Alkohol. Die Neurologin Shamili Edwin Tanaraja erklärt das näher.
Was ganz interessant ist, ist, dass Fructose wird vor allem in der Leber oder ausschließlich in der Leber verstoffwechselt, was ja quasi beim Alkohol auch der Fall ist. Und vor allem wird auch bei dem Fructoseumbau und Abbau Stoffe freigesetzt, die direkt in der Zelle halt auch schädlich sein können.
Der problematische Stoff beim Alkohol ist Acetaldehyd. Das entsteht, wenn unser Körper Alkohol zu Energie macht. Es kann Nerven und Leberzellen zerstören. Auch beim Zucker entsteht ein problematischer Stoff, wenn er zu Energie verarbeitet wird. Methylglyoxal. Methylglyoxal kann sprichwörtlich unser Gehirn grillen. denn er fördert die sogenannte Maillard-Reaktion. Dabei verbinden sich Proteine mit Zucker und die Struktur der Proteine verändert sich. Beim Grillen ist diese Reaktion erwünscht, denn dadurch wird Fleisch braun und aromatisch.
Das Spannende ist jetzt, dasselbe kann sogar in unserem Körper passieren. Wenn wir Zuckermoleküle in unserem Blut haben, viel, auf lange Dauer, dann kann das kleine Zellbestandteile genauso verzuckern, sozusagen, wie wenn das Fleisch in der Pfanne brät.
Erklärt Ernährungswissenschaftlerin Marina Lommel. Die Reaktion in unserem Körper hat weitreichende Folgen, denn hunderte verschiedene Proteine verändern so ihre Form und ihre Funktion. Wie schnell Proteine in unserem Körper kaputt gehen, also verzuckern, ist von vielen Faktoren, wie zum Beispiel Rauchen oder Sonneneinstrahlung, abhängig. Und natürlich von der Verfügbarkeit von Zucker. Vor allem Fructose und Methylglyoxal wirken hier wie Brandbeschleuniger. Das hat Folgen fürs Gehirn, denn es hat nur begrenzte Möglichkeiten, diese kaputten, also verzuckerten Proteine zu entgiften. Wenn diese Mechanismen überlastet sind, sterben Nervenzellen ab. Wie sich das auswirkt, haben Versuche mit Ratten gezeigt, die 3 Monate lang stark gezuckertes Futter bekommen haben. Vor allem im Hippocampus starben die Zellen ab. Das ist das Areal des Gehirns, das unter anderem dazu beiträgt, dass wir Erinnerungen ablegen können. Resultat? Die Zuckerratten fanden selbst nach vorherigem Training das Futter in einem Labyrinth nicht mehr. Es ist ein Paradox. Zucker im Körper produziert Giftstoffe, die dem Gehirn Schaden zufügen, trotzdem aber steht unser Gehirn voll auf Zucker. Das könnte an einem bestimmten Effekt liegen, meint Ernährungswissenschaftlerin Marina Lommel.
Jedes Mal, wenn wir ein Zuckermolekül essen, löst unser Gehirn sozusagen ein Glücksgefühl aus.
Das ist das, was man schon quasi sieht, wenn Kinder neu geboren werden. Also beim Neugeborenen sehen wir das schon, wie viel Zucker mit dem Gehirn zu tun hat. Man sieht an der Grimasse schon, dass das direkt ein positives Belohnungsreiz auslöst, obwohl quasi vorher noch nie ein Zuckerkontakt bestanden hat.
Hat die Frankfurter Neurologin Shamili Edwin Tanaratscha beobachtet. Alles Teil der evolutionären Prägung, die uns suggeriert, das ist garantiert ungiftig. Das bringt jede Menge Energie. Unser Gehirn belohnt uns, wenn es glaubt, dass wir etwas Gutes, Lebenserhaltendes tun. Das geschieht mit Hilfe des Neurotransmitters Dopamin. Dopamin wird vor allem von den Nervenzellen im Mittelhirn gebildet und ans Belohnungssystem geschickt, wenn wir etwas Schönes erleben und uns freuen. Weil Dopamin auch für unsere Motivationen und fürs Lernen zuständig ist, werden diese Erfahrungen mit dem Befehl verknüpft: Das war toll, das musst du wieder machen. Nur kann Zucker diesen Dopaminausstoß auch auslösen, ohne dass wir etwas Schönes erleben, erklärt Marc Tittgemeier vom Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung in Köln.
Zucker steht im Zusammenhang mit Ernährung und Ernährung ist ein Hauptantrieb. Das hält uns am Leben. Damit kann man alles überschreiben am Ende des Tages. Jede Art von Vernunft ausschalten.
Vernunft ist in den Situationen, in denen wir etwas Süßes essen, meistens ohnehin nicht gefragt, sondern Spaß. Wir essen ein Eis mit Freunden, backen zu Weihnachten Plätzchen mit den Kindern und bekommen Kuchen zum Geburtstag. Unser Belohnungssystem rastet geradezu aus. So schön ist das. Allerdings ist inzwischen in so vielen Lebensmitteln Zucker drin, dass unser Belohnungssystem immerzu mit Dopamin befeuert wird. Erst 2015 gab die Weltgesundheitsorganisation Empfehlungen raus. Maximal 50 Gramm sogenannte freie Zucker pro Tag. Freier Zucker ist Zucker, der Lebensmitteln zugesetzt ist, aber auch stark zuckerhaltige Lebensmittel selbst, wie Honig, Sirups oder Säfte, zählen dazu. Besser wäre die Hälfte, 25 Gramm pro Tag. Tatsächlich aber essen wir 95 Gramm pro Tag durchschnittlich. Das sind 31 Stück Würfelzucker täglich.
Diese ungefähr 100 Gramm Zucker, die wir am Tag essen im Durchschnitt, die kommen nicht davon, dass man sich jetzt 100 Gramm Zucker in den Kaffee packt oder ein Stück Kuchen jeden Tag isst, sondern vielmehr von versteckten Zucker in Industrienahrungsmitteln. Und fast 80% der Industrienahrungsmittel enthalten Zucker. Das führt nämlich dazu, dass wir es noch lieber essen.
Weiß Marina Lommel. Zucker ist zum Beispiel in Senf, Kartoffelsalat, Nudelsauce, Dressings, Fertigpizza, Grillsauce, Blaukraut oder Joghurt. Bei der Industrie ist Zucker sehr beliebt, denn er ist ein billiger Rohstoff, verbessert den Geschmack und die Haltbarkeit. Dabei werden auf den Zutatenlisten auch Namen verwendet, die den zugesetzten Zucker nicht ahnen lassen. Dextrose, Weizensirup, Saftkonzentrat, Maltodextrin, Glucose, Fructose-Sirup oder Gerstenmalzextrakt sind nichts anderes als Zucker. Und auch Honig ist vor allem Zucker.
Viele Menschen, die sich ein bisschen zuckerärmer und gesünder ernähren möchten, verzichten auf Haushaltszucker und greifen dann zu Honig oder Agavendicksaft oder auch Datteln, um Desserts zu süßen oder anderes Trockenobst und vergessen dabei, dass es eigentlich auch hauptsächlich Zucker ist.
Vor dem Gesetz gilt Zucker als unproblematisch, nämlich einfach als Lebensmittel und darf so jedem anderen Lebensmittel in unbegrenzter Menge zugefügt werden. Es gibt keine Grenzwerte wie bei Zusatzstoffen. Weshalb er sich überall heimlich einschleichen konnte. Es ist, als würden wir dauernd Süßigkeiten essen, ohne es zu merken. Und so wird unser Gehirn ständig mit Dopamin zugedröhnt und wir brauchen immer mehr, um den gleichen Kick zu bekommen, obwohl es uns gar nicht gut tut. In der Medizin nennt man sowas Sucht. Allerdings sind wir wirklich zuckersüchtig? Schließlich holen wir uns keinen Würfelzucker, wenn wir etwas Süßes wollen, sondern eher Gebäck oder Schokolade. Das ist von der Lebensmittelindustrie genauso beabsichtigt, meint Ernährungswissenschaftlerin Marina Lommel.
Es gibt eine ganz teuflische Kombi, die man in wahnsinnig vielen Industrielebensmitteln findet, die dazu führt, dass man einfach nicht mehr aufhören kann. Denken wir an Chips, denken wir an Schokolade, an Nuss-Nougat-Creme. Man packt ungefähr 50% Zucker, schnell verfügbare Kohlenhydrate da rein und 35% Fett. Und gleichzeitig bleibt nicht mehr viel Platz für Protein. Protein hat eigentlich einen sättigenden Effekt. Und dieses 50% Zucker und 35% Fettverhältnis, das sorgt dafür, dass all unsere Sättigungsmechanismen fast wie ausgeschaltet sind.
Und auch im Belohnungssystem funktioniert die Fett-Zucker-Kombi am besten. Bei einer Studie bekamen Testpersonen 2 Monate lang täglich einen kleinen Pudding zusätzlich zum Mittagessen. Die eine Gruppe, Pudding mit viel Fett und viel Zucker, die andere, die Light-Variante mit wenig Fett und wenig Zucker. Beide hatten gleich viel Kalorien. Nach 2 Monaten Puddingessen wurden die Probanden dann ins Institut eingeladen. Mit einem knallsüßen Milchshake sollte jetzt der Dopaminausstoß des Belohnungssystems getriggert werden. Im Magnetresonanztomographen wurde sichtbar, dass das Belohnungssystem der Personen, die 2 Monate lang den süßen, fettigen Pudding gegessen hatten, richtig ausflippte. Bei denjenigen, die vorher den Light-Pudding bekommen hatten, war deutlich weniger los. Marc Tittgemeier hat die Ergebnisse ausgewertet.
Wir haben gesehen, dass sich die Vorlieben der Menschen ändern für zucker- und fettreiches Essen. Und wenn sich Vorlieben verändert, müssen sich auch die entsprechenden Kreisläufe, über die das im Gehirn wahrgenommen werden, verändern. Das heißt, die neuronalen Schaltkreise haben sich neu programmiert.
Wenn wir viel Süßes essen, wird unser Belohnungssystem also neu verschaltet. Die neuen Netzwerke führen dazu, dass wir immer mehr und immer häufiger nach Süßem greifen. Unser Verlangen wird zunehmend auf Süßes umprogrammiert, als wären wir ferngesteuert. Was sich vor allem dann bemerkbar macht, wenn Menschen mit Zuckeressen aufhören wollen.
Die merken ganz extrem, dass was fehlt. Unterbewusst, man wird impulsiver, man hat ein starkes Verlangen danach, was zu essen. Das führt zu einer Entzugssymptomatik, wenn man es weglässt. Bei Süßigkeiten ist es dann so, dass man das kaum mehr abstellen kann. Es gibt diese zwanghafte Komponente dabei, die im Übrigen auch ähnlich zu süchten ist.
Wir lieben Süßes nicht, weil es so nahrhaft ist. Wir lieben den Zucker, weil er so ähnlich wirkt wie eine Droge, die abhängig macht. Aber Zucker beeinflusst unsere mentale Gesundheit noch mehr als durch die Suchtkomponente. Vermehrter Zuckerkonsum wird schon länger mit der Entstehung und Intensivierung psychischer Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen in Verbindung gebracht. Dass psychische Erkrankungen mit dem zu tun haben könnten, was wir essen, war lange ein blinder Fleck der Forschung, meint die Neurologin Shamili Edwin-Tanaraja.
Lange Jahre lang hat man Gehirn irgendwie in Isolation untersucht, hat bestimmte Prozesse im Gehirn untersucht, hat die aber nicht im Zusammenhang gestellt mit dem restlichen Körper. Und ich denke, dass das was ist, was jetzt neu nochmal dazukommt, wo wir eigentlich verstehen wollen, welchen Effekt hat Ernährung aufs Gehirn und welchen Effekt hat Ernährung auf die Psyche.
Lange kannte niemand den Mechanismus, der hinter dem Zusammenhang Zucker und psychische Erkrankungen stecken könnte, bis ein bekanntes Syndrom auf eine Spur führte, chronische Entzündungen. Es gibt viele mögliche Auslöser dafür, beispielsweise eine vorangegangene Infektion. Aber auch unser Lebensstil ist entscheidend, zum Beispiel Komponenten unserer Ernährung.
Das sind zum Beispiel Omega-6-Fettsäuren. Die sind im Sonnenblumenöl drin, aber auch in viel verarbeiteten Produkten, in Schweinefleisch. Und es sind sowas wie Transfette, aber allen voran auch der Zucker in unserer Nahrung.
Erklärt Ernährungswissenschaftlerin Marina Lommel. Chronische Entzündungen schädigen Zellen im ganzen Körper und verhindern, dass sich Gewebe regenerieren kann. Und genau diese Prozesse finden bei chronischen Entzündungen auch im Gehirn statt. Chronische Entzündungen haben deshalb mentale Folgen. Es gibt aber noch einen Weg, wie sich Zucker auf unseren emotionalen Zustand auswirken kann. Und der hat mit Glucose zu tun, einem der beiden Bausteine von Zucker. Damit unser Körper Glucose zu Energie machen kann, braucht sie sowas wie einen Paketboten. Der muss die Glucose an die Tür der Zelle bringen und dafür sorgen, dass sie sich öffnet. Dieser klingelnde Bote ist das Insulin, was allerdings nur so lang gut funktioniert, solange es nicht zu oft klingelt, meint Marina Lommel.
Wenn ich jetzt eine Zelle bin und ständig klingelt das Insulin bei mir und möchte Glucose liefern und ständig soll ich meine Tür aufmachen, dann nervt das irgendwann. Dann denke ich irgendwann, es ist ein Klingelstreich. Ich höre nicht mehr zu, ich lasse die Türen zu, die Glucose darf draußen bleiben und dann habe ich eine Insulinresistenz.
Insulinresistenz erhöht nicht nur die Wahrscheinlichkeit, an Diabetes zu erkranken, sie wirkt sich auch im Gehirn aus, wo das Insulin nicht einfach nur ein Bote ist. Insulin spielt dort eine wichtige Rolle für das Gedächtnis und die Selbstkontrolle. Was Zucker an dieser Schaltstelle macht, haben Untersuchungen an Mäusen gezeigt, so die Neurologin Shamili Edwin Tanaraja.
Und was wir ganz klar aus Studien zeigen können, ist, dass Mäuse, die insulinresistent sind, dass die eigentlich ein depressives Phänotyp zeigen. Also, dass die quasi weniger Motivation haben, weniger Antrieb haben und dass die vor allem auch so eine ängstliche Symptomatik zeigen.
Im Gegensatz zu ihren insulinsensiblen Artgenossen erkundeten die insulinresistenten Mäuse ihre Umgebung nicht mehr, interessierten sich weder für Futter noch für Artgenossen. Es ist ein weiteres Paradox von Zucker. Kurzfristig werden wir in einen glücklichen Rausch versetzt, langfristig aber kann er Ängste und Depressionen fördern. Der US-amerikanische Neurologe und Alzheimer-Forscher Dale Bredesen warnt deshalb,
es hat sowohl kurzfristige als auch insbesondere langfristige negative Auswirkungen. Sie werden zum Beispiel feststellen, dass Sie einschlafen, eine Stunde nachdem Sie etwas Süßes gegessen haben. Ihre Wahrnehmung ist einfach nicht normal. Ihr Gehirn wird buchstäblich vernebelt.
Und Zucker attackiert unser Gehirn noch über eine ganz andere Flanke, mit Hilfe von Komplizen. Die vor allem deshalb lange unbemerkt blieben, weil sie ziemlich weit weg vom Gehirn operieren, im Darm. Dort leben Billionen Mikroorganismen. Ihre Zusammensetzung hängt sehr davon ab, womit wir uns ernähren. Denn unsere Nahrung ist auch ihre Nahrung. Manchmal füttern wir die guten, immunstärkenden Bakterien, und manchmal die schädlichen, die dann die guten verdrängen können. Im Tierversuch gibt es Hinweise darauf. Wenn Mäuse mit menschlicher Darmflora von einer fettarmen, pflanzenreichen Diät auf eine Kost mit viel Fett und Zucker umsteigen, verändert sich die Bakterienbesiedlung komplett. Sogar schon innerhalb eines Tages. Shamili Edwin Tanaraja vom Uniklinikum Frankfurt weist deshalb darauf hin,
wir wissen, dass gerade diese prozessierten Ernährungsmittel, die sehr viel Zucker enthalten und die sehr viel Fett enthalten, dass die dazu führen, dass genau die ungünstigen Darmmikrobiomstämme quasi weiter bevorzugt werden und dadurch quasi auch unsere gesamte Gesundheit, vor allem die psychische Gesundheit, gefährden können.
Denn Darm und Gehirn stehen in engem Kontakt. Der dicke Vagusnerv verbindet die beiden Organe. Zusätzlich tauschen sich Darm und Gehirn aber auch über den Blutkreislauf aus. Hormone, für deren Ausschüttung bestimmte Gehirnareale das Kommando geben, werden zum Darm transportiert. Botenstoffe, die von bestimmten Darmzellen produziert werden, gelangen wiederum über die Blutbahn zum Gehirn. Die Erkenntnis, welche Rolle die Bakterien für unsere Gesundheit spielen, war eine der wichtigsten Erkenntnisse der letzten 50 Jahre. Das schreibt Anthony L. Komarov von der Harvard Medical School. Die Frage ist, ab wann setzen die schädlichen Effekte von Zucker ein? Ernährungswissenschaftlerin Marina Lommel versucht eine Annäherung.
Wenn man wissen möchte, wie viel Zucker darf ich jetzt genau essen, bis mein Gehirn irgendwie ein Thema damit hat, kann man leider keine pauschale Antwort geben. Die WHO empfiehlt, nicht mehr als 25 bis 50 Gramm Zucker am Tag zu essen. Und der Grund ist, dass da ab 50 Gramm zum Beispiel schon Probleme im Herz-Kreislauf-System entstehen. Und das Gehirn ist ganz eng vernetzt mit allen anderen Körperteilen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass ich auch schon da Themen habe.
Nur tatsächlich essen wir ja fast 100 Gramm Zucker täglich. Dem Neurologen Dale Bredesen vom Buck-Institut für Altersforschung macht das Sorgen.
Glucose und Fructose, also einfache Kohlenhydrate, zählen zu den Hauptursachen für kognitiven Abbau im Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit.
Derzeit leiden weltweit etwa 40 Millionen Menschen an Alzheimer-Demenz. Alzheimer bedeutet vor allem, dass man seine Erinnerungen verliert. An die eigene Geschichte, die Menschen, die man liebt, die Orte, an denen man sich wohlfühlt, die Ereignisse, die einen geprägt haben. Wir verlieren die Orientierung. Wir verlieren unser Ich. Alzheimer gilt als unheilbar. Auch die neuesten Medikamente können den Verlauf nur leicht verzögern. Aber wie genau trägt Zucker zu Alzheimer bei? Dale Bredesen erklärt.
Es gibt einen Umschalter. Das Amyloid-Precursor-Protein ist buchstäblich ein molekularer Umschalter.
Das Amyloid-Precursor-Protein sitzt vor allem in den Zellmembranen von Nervenzellen und sorgt dafür, dass die Signalübertragung funktioniert. Um seinen Job richtig machen zu können, wird es normalerweise von einem Enzym in zwei Teile geschnitten. Dann läuft im Gehirn alles nach Plan.
Wenn alles gut läuft, hat das Gehirn genug Energie und Unterstützung. Wir können uns weiterentwickeln, neue Erinnerungen abspeichern und so weiter.
Es kann aber auch passieren, dass das Protein in drei oder vier Teile geschnitten wird. Und das ist sehr ungünstig.
Wenn es nicht gut läuft, schaltet unser Gehirn von einem Wachstums- und Entwicklungsmodus in einen Rückzugs- und Schutzmodus, in dem es kleiner wird.
Das Gehirn schrumpft. Es bilden sich giftige Ablagerungen. Es gibt verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass dieses Amyloid-Precursor-Protein zu oft durchgeschnitten wird und dann diese fehlgeleiteten Prozesse ablaufen. Zum Beispiel, wenn in unserem Körper Giftstoffe vorhanden sind. Durch chronische Entzündungen, Proteinverzuckerung, Insulinresistenz oder eine ungünstige Zusammensetzung der Darmflora. Alles Prozesse, die durch Zucker in Gang gesetzt oder verstärkt werden können.
Es ist ein Irrglaube seitens der Lebensmittelindustrie und der Gesellschaft, dass man einfach all diese einfachen Kohlenhydrate zu sich nehmen kann und alles ist in Ordnung. Nein. Was sehen wir? Mehr Bluthochdruck, mehr Fettleibigkeit, mehr Alzheimer, mehr Herzkrankheiten, mehr Nierenversagen, Veränderungen im Darmmikrobiom. Das ist unglaublich schädliches Zeug.
Wie aber sollen wir nun mit diesem schädlichen Zeug umgehen, das unser Gehirn angreift, das wir aber so sehr lieben? Wir können den Zucker doch nicht einfach abschaffen.
Wir würden vorschlagen, möglichst auf null reduzieren, denn wir wissen, uns geht es dann besser. Wir brauchen keinen Zucker.
Wenn das nur so leicht wäre.
Die Willenskraft, die hält vor allem den ersten Vormittag und dann abends spätestens ist es sozusagen damit vorbei mit der Willenskraft, weil es über so tiefliegende Hirnstrukturen programmiert ist.
Weiß Neurologin Shamili Edwin Tanaraja. Nein, das Zuckerproblem kann nicht jeder für sich allein in den Griff bekommen.
Man sollte Zucker regulieren wie Alkohol, Tabak und Schusswaffen. Denn Zucker ist in hohen Mengen sehr schädlich.
Ein radikaler Vorschlag von Altersforscher Dale Bredesen. Zucker mit Ekelbildern wie bei Zigaretten und einer Altersgrenze wie beim Alkohol? Oder hinter Panzerglas verschließen, wie Waffen? Vielleicht etwas radikal, Aber einfach weiter so tun, als ob in den letzten Jahrzehnten Zuckerforschung nichts passiert sei, geht jedenfalls nicht. Wir wissen heute sehr viel besser, was Zucker anrichten kann. Gerade wenn man so viel davon konsumiert, wie wir es durchschnittlich tun, gewollt oder ungewollt. Vielleicht sollte man Zucker einfach anders labeln, als Zusatzstoff und nicht als Nahrungsmittel. Unverpflichtende Grenzwerte festlegen, anstatt ihn überall massenhaft reinzupacken. Und wenn wir den Zucker doch einfach ersetzen? Auch wenn Zuckerersatzstoffe immer wieder in der Diskussion wegen möglicher gesundheitlicher Nebenwirkungen sind, Zucker scheint von allen Süßungsmitteln die schlechteste Alternative zu sein. Vor allem angesichts der Menge, die wir tatsächlich konsumieren, mehr als 30 Kilo pro Kopf pro Jahr. Zucker hat sich mächtig in unser Leben, vor allem in unser Gehirn geschlichen. Es wird höchste Zeit, ihn von dort wieder zu vertreiben. Sonst raubt er uns den Verstand.